Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 629 des Audiocast zu CC2TV. Ich möchte eigentlich beginnen damit, dass ich sagen muss, wir müssen reden. Es gibt ein paar Sachen zu besprechen, aber die schiebe ich ganz ans Ende. Also wer interessiert daran ist, was sich künftig ändert, der muss ans Ende springen oder so lange zuhören, wenn das denn aushält. Vorab beginnen wir aber mal mit unseren Themen heute. Intelsat, der Satellitenbetreiber aus den USA mit seinem Hauptsitz in Luxemburg, ist zahlungsunfähig. Der hat sich unter den Chapter 11, das ist so ein Insolvenzschutz, gestellt und hat 14,5 Milliarden US-Dollar an Schulden. Ursache dafür gibt es sicherlich viele. Eine ganz wichtige ist die Coronavirus-Pandemie. Kann man sich kaum vorstellen, was? Ja, wegen des Zusammenbruchs der Reisetätigkeit, Flugtätigkeit, sowas, haben sie massive Einnahmeausfälle. Denn Intelsat betreibt auch und oder hat betrieben Wi-Fi-Dienste, die in Flugzeugen, auf Ölplattformen oder auch auf Kreuzfahrtschiffen für die Verbindung in die weltweiten Netze gesorgt hat. Aber Kreuzfahrten und Flüge sind ja nun nicht mehr. Und von den Ölplattformen allein können die nicht leben. So, das ist also die eine Geschichte. Das ist weggefallen, komplett. Dann müssen sie in den USA aber einen Teil des C-Bandes, des Frequenzbereichs, auf dem sie bisher gearbeitet haben, freimachen für 5G. Das kostet natürlich einiges, denn die Umstellung aller ihrer Sendestationen auf andere Frequenzbereiche, das ist eine ganz schöne Sache. Die Umzugszahlungen, die ihnen zustehen von 4,87 Milliarden US-Dollar, die sollten eigentlich ausreichen, aber Intelsat muss schon mehr als 1 Milliarde US-Dollar für Clearing-Aktivitäten ausgeben, was auch immer dahinter steht. Und so, dass sie also unterm Strich Verluste machen, Minus machen. Und das ist das ganz große Problem. Denn in den USA, da haben wir noch keinen 5G und die wollen ja irgendwie auch zumindest keins von ausländischen Unternehmungen, da sind sie ja massiv dagegen. Die wollen und brauchen ein 300 MHz breites Band, in dem sie diese 5G-Dienste anbieten können. Die Zahlungen für Intelsat, die stehen wohl noch aus, die ihnen zustehen, aber mittlerweile, wie gesagt, haben die Banken dicht gemacht, die haben sich da hinter das Chapter 11 des Insolvenzrechts in den USA gestellt. Und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht und was weiter passiert. Ich hatte ja schon mal von dieser Ringkamera gesprochen und ich habe auch in einem Video schon mal gezeigt, dass ich mit einer Billigkamera, die für Amazon-Geräte geeignet war, fremde Bilder aus einer fremden Küche sehen konnte. Jetzt hat es Google erwischt, dieses Google Smart Display, das zeigt Bilder von ihren Nest-Kameras an, und zwar komplett fremde, also ein Einblick in einen fremden Wohnbereich. Diese Nest-Kameras werden als Überwachungskameras verwendet. Und hier ist es wohl so, dass einer dieser Betreiber oder Besitzer oder Eigentümer von einem Nest-Hub plötzlich ein Bild gesehen hat von einer fremden Nest-Videotür-Klingel. Wie das passieren kann, da ist Google wahrscheinlich noch auf der Suche danach, denn die haben noch keine Erklärung dafür gefunden. Der Besitzer dieser Kamera, der konnte das Bild nicht identifizieren, es war also nicht irgendwo in der Nähe, na gut, kann ja auch auf der anderen Seite der Welt gewesen sein, und das ist auch kein Fehler in seiner Installation gewesen, das wurde also überprüft, sondern hier ist tatsächlich irgendwas total schief gelaufen. Also auch bei Google passiert das, nicht nur bei Billigprodukten, nicht nur bei Amazon Ring Kameras, sondern auch bei anderen. Sowas ist auch mit einer Xiaomi-Kamera schon mal Anfang des Jahres passiert. Ich hatte es damals nicht berichtet, weil jedem Mal, wenn sowas passiert, ist mir eigentlich irgendwo zu dämlich. Wer eine Kamera verwendet und deren Bild nicht in der heimischen Infrastruktur verfügbar macht, sondern über das Internet irgendwo hinschickt und von dort aus sich die eigenen Bilder ansieht, entschuldige ich, Kinders, aber das ist dämlich. Es gibt genügend Überwachungskameras, die eigentlich nur im eigenen Netz bleiben, im eigenen WLAN. Da macht man eben die Klappe nach draußen zu oder man macht sich einen Port auf, wenn man von außerhalb gucken will. Aber die eigenen Sachen auf einen fremden Server zu schieben und zu hoffen, dass die alles richtig machen, naja, viel blöder kann man sich nicht benehmen. Man muss natürlich danach suchen. Sowas gibt es nicht so einfach. Die meisten versuchen das ja auch und versuchen auch Dienste anzubieten. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu einer Meldung. Einige Kameras werden sich wahrscheinlich selbst abschalten und damit das Problem auch selbst lösen. Ich habe ja immer wieder gewettert gegen Apple. Telefongeräte, diese iPhone und Co., nicht weil sie schlecht sind, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil sie komplett, absolut überteuert sind. Apple würde ja nicht so wahnsinnige Gewinne machen, wenn die Dinger zu einem, kaufmännisch sozialen, fairen Preis angeboten würden. Nein, die machen ja ihre Gewinne damit, dass diese Teile so wahnsinnig überteuert sind. Aber so langsam kommt es wohl auch in der Gesellschaft an. Denn im ersten Quartal 2020 haben die Käufer, zumindest der Android-Fraktion, viel mehr Xiaomi- und Samsung-Geräte gekauft, die in dem preiswerten Bereich angeboten werden. Denn auch bei Android gibt es ja Geräte, die weit über der 1.000-Euro-Grenze liegen. Also vollkommen unsinnig, so etwas zu kaufen, wenn ich damit telefonieren will. Gut, wenn ich angeben will, ist es natürlich was ganz anderes. Aber das haben wir ja in anderen Bereichen auch. Gut, aber das hat sich wohl gedreht. Möglicherweise auch hier eine Ursache, dass Coronavirus die Leute dazu anhält, ein bisschen darüber nachzudenken, was passieren könnte und ob eventuell die Ausgabe jetzt notwendig ist oder möglicherweise irgendwelche Dinge anstehen, die man vielleicht noch gar nicht übersehen kann. Die Marktanteile bei den sechs Spitzengeräten im Android-Bereich erreichen allerdings gerade einmal 10,5%. Ist also so, dass wir in der Breite riesigen Anzahl von unterschiedlichen Geräten haben. Da ist also nicht so konzentriert wie in anderen Bereichen. Gut, bei Apple ist es natürlich klar, es gibt nur einen Apple. Es gibt nur ein Apple iPhone, jedenfalls zur einen Zeit, immer das Neueste natürlich. Und da gibt es keine Konkurrenz. Wir haben kein zweites, drittes, viertes iPhone von anderen Herstellern. Deswegen kann sich das da nicht so zerlaufen und verlaufen. Aber es ist schon interessant, wenn die am meistverkauften Android-Mobiltelefone gerade einmal 10,5% Marktanteil erreichen, da weiß man, wie viel Kleckerkram auf der Welt da herumliegt. Und den ganzen Haufen zusammenzuhalten und immer mit Updates zu versehen, das ist eben das große Problem. Und auf der anderen Seite, der große Vorteil für Apple, die können ihre Systeme zumindest auch zwangsweise aktuell halten. Bei dem Namen Vodafone denkt man unwillkürlich an Mobiltelefonie, aber weit gefehlt. Die sind ganz schön aktiv, was das Anbinden von Wohnungen und Häusern an das Internet, an das weltweite Netz eigentlich bedeutet. Jetzt haben sie wieder dann groß herumgetönt, nicht nur getönt, die haben es auch gemacht, und zwar in Hessen und in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden vergangene Woche 960.000 Kabelanschlüsse freigeschaltet. Und in mehreren hundert Städten hat dieses neue DOCSIS genannte, DOCSIS 3.1 Verfahren dafür gesorgt, dass die Leute jetzt auch schnelles Internet bekommen können. Also, dieser Kabeltarif, den Vodafone anbietet, im Download bis 1.000 und im Upload bis 50 Megabit pro Sekunde. Das ist schon eine tolle Sache. Der Ausbau von DOCSIS, der geht auch relativ schnell weiter, weil gar nicht viel Tiefbauarbeiten erforderlich sind oder nur sehr selten, sondern es wird eigentlich Koaxkabel ausgetauscht gegen Lichtwellenleiter, also dieses sogenannte Glasfaserkabel, und an den Schaltkästen, diesen Übergabepunkten, da werden aktive Bauteilgruppen ausgetauscht und das war's. Naja, gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber dann kann man quasi die angeschlossenen Haushalte mit DOCSIS 3.1 und damit verbunden mit diesen hohen Bandbreiten versorgen. Bis Ende des Jahres soll sich dieses DOCSIS 3.1 in den Kabelnetzen, die ich eben genannt habe, drastisch erhöhen, und zwar um 1,3 Millionen in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg um 700.000 und in Hessen sind es, Moment, muss ich überlegen, irgendwo um die 800.000 zusätzliche, also Neuanschlüsse. Diese Ausbauten in den genannten Bundesländern betreffen sehr viele Orte, aber zum Teil auch kleinere Orte, also nicht nur größere Städte. Die Listen dazu gibt es bei Vodafone auf der Homepage, kann man sich ansehen. Wer also in der Gegend ist und gern sein tröpfelndes Internet ein bisschen schneller haben will, der könnte sich mal darum bemühen. Gewerbegebiete werden genauso mitbedacht und wie gesagt auch kleinere Kommunen. Der Ausbau in anderen Bundesländern ist von Vodafone auch geplant. Auch da will man massiv weitermachen. Und offensichtlich sind die im Moment aktiver als die Telekom, denn die schlafen meiner Meinung nach ganz, ganz kräftig. Es gibt vor allen Dingen hier im Westerwald immer noch sehr, sehr viele Ecken, wo gar nicht an Ausbau zu denken ist, wo es keine Pläne gibt, wo keine Informationen kommen, wo man fragen kann so lange, wie man will, es passiert nichts, wo sich so weit gar nichts tut. Und wenn, dann wird mal in einem abgelegenen Dorf ein Sendermast aufgestellt und gesagt, okay, machst du eben Funk, wenn du ins Internet willst. Ja, Standort Deutschland. Wir müssen viel mehr Menschen den Zugang zum Internet ermöglichen, und zwar auch einen schnellen Zugang. Wir sehen es ja jetzt in einer solchen Pandemie, dass es absolut notwendig ist. Aber vielleicht fängt ja irgendwann mal einer an zu denken, dass das jetzt so ein Anstoß ist, dass man jetzt wirklich doch mal da etwas investiert und nicht nur guckt, wo bekomme ich am schnellsten mein Geld wieder rein, sondern dass man die Infrastruktur bundesweit irgendwo auf ein Niveau hebt, dass das deutlich vom Trommelkommunikation abgehoben wird. Wie viel Prozessorkerne hat Ihr Computer, mit dem Sie gerade hier meine Erzählungen wiedergeben? Naja, was weiß ich, 4, 6, 8, 16. Vielleicht gibt es ja auch noch so den einen oder anderen Größeres, der schon 64 Kerne oder sowas hat. Alles nix, vergesst es alles. Hier gibt es einen Rechner, Horeca, der über 60.000 Prozessorkerne beinhaltet. Es werden Intel Xeon Scalable verbaut und dazu kommen aber noch 740 A100 GPUs von Nvidia. Das ganze Dingen steht am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie. Da sind Wissenschaftler, die brauchen diese Rechenkapazität, die brauchen diese Hochleistungsrechner. Der gehört dann in Europa zu einem der leistungsfähigsten. Der Arbeitsspeicher hat mehr als 220 Terabyte und die Daten, die werden in parallelen Spectrum-Scale-Dateisystemen verarbeitet. Die gesamte Speicherkapazität dieses Systems liegt bei über 15 Petabyte. Man muss den ganzen Prozessor mit Wasser kühlen, der produziert nämlich so viel Hitze, der würde sich selbst wegschmelzen. So wie es aussieht, wird in diesem Jahr im Herbst das System in der ersten Ausbaustufe arbeiten, also noch nicht vollständig. die volle Leistung, die irgendwann mal bei 17 Petaflops liegen soll, die wird im kommenden Jahr irgendwann zur Verfügung stehen. Kosten wird dieses Edelteil etwa 15 Millionen Euro. Also auch mehr als ihr Rechner zu Hause, zumindest knapp. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Projekt erst 2018 gegründet wurde, beschlossen wurde, entschieden wurde, dass es gebaut wird und dass es das Ding jetzt dieses Jahr im Herbst schon laufen soll in der ersten Ausbaustufe, dann ist das schon eine tolle Sache. Das zeigt, es geht, wenn man die richtigen Leute daran lässt. Gut, also der Horeca am KIT, der wird dann zu den 10 leistungsstärksten Computern in der EU zählen und die Wissenschaftler freuen sich alle schon darauf, weil sie jetzt etwas unabhängiger sind, um Rechenzeit woanders zu kaufen und zu mieten. Also man versucht hier in den Bereichen Lebenswissenschaften und Materialforschung neue Erkenntnisse zu gewinnen mit dieser riesen Rechenleistung. Geowissenschaften und Energie- und Mobilitätsforschung soll ebenfalls auf diesem System laufen. Und was ganz klar am KIT ist, das ist Teilchen- und Astroteilchenforschung. Auch die Physiker werden mit diesem Rechner arbeiten können. Der Rechner soll aber nicht nur den KIT-Forschern als Rechensklave dienen, sondern er ist verfügbar für Wissenschaftler aus ganz Deutschland. Ja, mal was ganz anderes, ein bisschen weg von Computer und Co. E-Scooter, also Roller, wie die Menschen früher gesagt haben, aber das versteht ja heute keiner mehr. Die sind ja nun nicht mehr wegzudenken aus unserem Umweltbild. Nur, was macht man, wenn man irgendwo damit von irgendwo vom Zug aus ins Büro fährt und den dann zusammenklappt? Aber dann ist er ja immer noch groß und unhandlich. Jetzt hat die Firma Poimo einen neuen Roller vorgestellt, der ein kleines Paket eigentlich nur ist und der wird aufgeblasen. Wer ihn also aus der Tasche nimmt, aus der Aktentasche oder sowas, der bläst ihn auf und wenn man dann wieder verpacken will, lässt man die Luft heraus, wie aus einer Luftmatratze und packt das Teil wieder in Rucksack oder wo auch immer man das transportieren will. Das Aufblasen, da braucht man natürlich eine Elektropumpe dazu, das geht nicht ganz so einfach. Er wirkt etwas globig, es gibt Bilder davon im Internet, aber so ein aufgeblasener hat natürlich auch den Vorteil, man sitzt drauf wie auf dem Pferd, so ungefähr, muss man sich das vorstellen, wie ein Aufblaspferd oder so. Der wurde an der Uni in Tokio entwickelt und was er wiegt, weiß ich nicht. Ich habe überall gesucht, aber Pomio sagt irgendwas um zwischen 5 und 6 Kilogramm, also so genau kann man es nicht sagen, ist damit leichter als irgendein Fahrrad, irgendein Klapprad. Man will versuchen, das Gewicht noch weiter zu reduzieren. Weil er eben aufgeblasen ist, weil er aus Kunststoff besteht, dann hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man damit irgendwie gegen die Wand fährt oder sonst was, es gibt keine harten Teile, die einen treffen könnten, keinen Lenker aus Metall, sondern es ist alles irgendwo weich, stabil, aber weich und auf diesem Luftsack oder sowas Luftbalg, auf dem man sitzt da in der Mitte, was ich sagte, wie auf so einem aufgeblasenen Pferd, da ist kein Sattel oder sowas notwendig, sondern es sieht etwas abstrus aus, möchte ich mal sagen, dieses Teil, aber es ist aus Sicherheitsaspekten heraus angenehmer bei einem Zusammenstoß oder bei einem kleinen Unfall, natürlich nicht, wenn man vom LKW überfahren wird, als bei einem harten Metallteil, was dann doch schon Verletzung verursachen könnte. Also, ein aufblasbarer E-Scooter ist schon eine neue Idee und ich finde eigentlich auch eine tolle Idee. Elon Musk, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von seinen Autos, von Tesla oder von SpaceX, den Raumschiffen, den wiederverwendbaren oder Raketen, die auch senkrecht landen, so wie früher schon in Science-Fiction-Filmen und mittlerweile auch an der ISS angedockt sind. Auch wenn der Typ ab und zu bekifft im Fernsehen Scheiße labert, aber es scheint wirklich ein Genie zu sein. Und der hat ja, darüber habe ich mal berichtet, ein Transportsystem vorgestellt und dann auch im Grunde genommen selbst finanziert, mit dem man Menschen durch Röhren transportieren kann, ähnlich wie so eine Rohrpost. Und die Firma, die er dazu gegründet hat, die Boring Company, die hat nun berichtet, dass die erste Bauphase für den zweiten Tunnel unter dem Las Vegas Convention Center fertiggestellt ist. Der Tunnel ist etwa 3,2 Kilometer lang und jetzt müssen gerade noch die oberirdischen Stationen gebaut werden, damit die Leute auch da runterkommen und auch wieder hoch. Und der ganze Kram soll 52 Millionen US-Dollar kosten. Und dieses Teil, das nennt sich dann People Mover. Damit sollen dann Personen unter diesem Convention Center, unter diesem Veranstaltungsräumen da transportiert werden. Es ist also so eine Art U-Bahn ohne große Wagen oder sowas. Und soll schon im Januar 2021 zur Consumer Electronics Show fertiggestellt sein und in Betrieb sein. Und mal sehen, ob die dann stattfinden kann wegen Corona, aber mal sehen. Es sollen bis zu 4000 Personen pro Stunde durch diesen Tunnel befördert werden können. Wobei am Anfang immer noch ein Fahrer mit an Bord ist, aus Sicherheitsgründen sagt man, aber wahrscheinlich zur Beruhigung der Leute. Wenn da kein Fahrer mehr da ist, solange noch ein Fahrer drin ist, da kann man annehmen, naja, der wird schon vorsichtig sein, der will ja nicht, dass ihm was passiert. Künftig sollen dann aber die Fahrzeuge nach einer Eingewöhnungszeit in kleineren Verbänden selbstständig über Sensoren und Rechner sowas durch diesen Tunnel geleitet werden. Die Fahrt dauert etwa 2 Minuten. So, der erste Tunnel, der ist ja 2018 als Versuchstunnel fertiggestellt worden. Der ist 1,8 Kilometer lang und ist in Kalifornien, da wo Musks Raumfahrt SpaceX Fabriken stehen, im Betrieb. Ja, und damit hat man wohl auch Erfahrung gesammelt, um jetzt hier weiterzugehen. Der Tunnel ist so aufgebaut, dass in ihm auch Elektroautos fahren könnten, oder? Musk hat ursprünglich ja gedacht, dass Autos auf fahrenden Plattformen durch den Tunnel transportiert werden. Aber dann hat man gesagt, okay, warum? Autos haben ja Räder. Und man hat jetzt Autos entwickelt auf Basis von Tesla-Fahrzeugen mit ausklappbaren Stützrädern. Sie kennen das vielleicht von früher, als die Mercedes die A-Klasse kam und die ersten Irren das Auto umgekippt haben mit Gewalt. Da kamen dann auch so Bilder in der Presse mit Stützrädern. So sollen diese Autos aussehen, damit sie stabil in der Spur bleiben. Man muss ja nicht lenken in so einem Tunnel, macht ja keinen großen Sinn. Und diese Autos sollen aber dann wirklich nur mit Autopiloten durch den Tunnel geschickt werden. Musk will dieses System nach einer Eingewöhnungsphase auch als unterirdisches Nahverkehrssystem in Chicago bauen. Im US-Bundesstaat Maryland sind ebenfalls schon Planungen soweit, dass man hier elektrische Transportfahrzeuge, so wie diese Auto mit Stützrädern, zwischen Baltimore und Maryland und der US-Hauptstadt Washington D.C. hin und her befördern kann. Also, es tut sich etwas Neues und so verrückt, wie der Typ manchmal ist, so verrückt sind seine Ideen. Aber vieles funktioniert hier nun wirklich, das muss man neidlos anerkennen. Und wenn man ein solches System hat und nicht unendlich große Röhren bauen muss, wo dann mehrere Züge nebeneinander da durchrasen mit einer Mordsinfrastruktur und sonst was, sondern hier ein kleines Tunnelchen mit dem Auto mit Stützrädern, was automatisch da durchfährt und dieses automatische Fahren, das beherrscht ja nun besser als jeder andere Autokonzern auf dieser Welt. Ja, dann kann ich mir vorstellen, das ist eine feine Sache, um eventuell die Straßenlehrer zu bekommen und auch einfacher und schneller irgendwo, von irgendwo nach irgendwo zu kommen. Diese Corona-Krise hat natürlich unsere Welt komplett verändert und auch Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen, mit denen ich nur wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Aber irgendwo ist unser Staat ja selbst daran schuld. Wenn man Leute hat, wie zum Beispiel Herrn Spahn, der hyperaktiv jetzt durch die Krise geführt hat und sicherlich vieles, vieles richtig und gut gemacht hat, aber auf der anderen Seite, ist Ihnen das aufgefallen letztes Jahr, dass nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit Spahn bedeutende Eingriffe in die Grundrechte der Bürger durch das Parlament gebracht hat? Wissen Sie nicht? Okay, pass auf, ich sag's euch. Jeder Bürger, dem ein medizinisches Implantat eingesetzt wird, heißt also Kniegelenk oder irgend so was Ähnliches, ist laut Implantatsregistererrichtungsgesetz verpflichtet, seine sensiblen Gesundheitsdaten zentral zu einem staatlichen Patientendatenimplantatsregister zu übertragen und verarbeiten zu lassen. Gut, natürlich pseudo-anonymisiert, wir wissen, was das heißt. Man kann es wieder so anonym zurückbringen, dass keiner mehr weiß, was Anonymität bedeutet, also man auf den Einzelnen zurückgehen kann. Oder zweiter Punkt, zu den Implantaten zählt das Gesetz Gelenkendprothesen, Hüfte, Knie, Schulter, Brustimplantate, Herzklappen und andere kardinale Implantate, implantierbare Defibrillatoren, Herzschrittmacher, Neurostimulatoren, Cochlea-Implantate, das sind also die Dinger, die tauben Menschen ein gewisses Hören wieder ermöglichen, Wirbelkörper-Ersatzsysteme und Bandscheibenprothesen sowie Stents. Also wenn Sie einen Stent irgendwo ins Bein kriegen, weil da eine Verengung in irgendeinem Blutgefäß ist, dann will der Herr Spahn das wissen. Sag mal, hat er noch alle Tassen im Schrank? Und vor allen Dingen das Parlament, die müssen ja alle einen an der Klatsche haben, da zuzustimmen. Okay, geht aber weiter. Neben den Daten zur Identifizierung der Betroffenen werden folgende Daten verarbeitet. Technisch, zeitliche, organisatorische, klinische Daten zu den gesamten Versorgungsprozessen, insbesondere Anamnese, Befunde, Indikationen, Voroperationen, Größe, Gewicht des Patienten, Aufnahmedatum, Datum der Operation und Datum der Entlassung. Des Weiteren technische, zeitliche, organisatorische, klinische und ergebnisbezogene Daten zur Nachsorge- und Ergebnismessung. Weiter. Der Gesetzname Implantatregistererrichtungsgesetz ist also eigentlich komplett irreführend. Hier muss man ganz klar sagen, dass die entsprechende Forderung von der EU Medizinprojekteverordnung von 2017 ein Produktregister zu errichten, ist das unter anderem im Notfall die Rückverfolgbarkeit der Implantate sicherstellt. Ist ja klar, okay, kriege ich irgendein Knieimplantat oder sonst was, muss das irgendwo gespeichert werden, wenn das Ding nach 2 Jahren scheiße ist, damit man dann zurückverfolgen kann, Krankenkasse hier hat 40.000 Euro gekostet, jetzt gehst du zum Hersteller, wer hat den Mist gebaut? Verstehe ich ja irgendwo noch, aber das, was Spahn da will, vollumfängliche Patientendaten in das Implantatsregister, das ist ja von einer Größenordnung, das Gewicht des Patienten, Gewicht, Alter, Voroperation. Wenn ich also, was weiß ich wann, vor 10 Jahren am dicken Zeh eine Operation hatte, Voroperation, das will der wissen, wenn ich jetzt einen Stent ins Bein gesetzt kriege. Sag mal, wenn Politiker solche Gesetze machen, dann haben sie sich nicht anders verdient, dass Leute auf die Straße gehen und da rumplärzen und Angst davor haben, dass hier irgendetwas im Deckmantel dieser Corona-Krise passiert. Aber die brauchen ja keinen Deckmantel, man sieht's ja. Von euch hat's keiner gewusst, bin ich sicher. Und wenn, muss er schreiben. Der Unterschied zu den anerkannten und freiwilligen Teilnahmen an den vorhandenen europäischen Gesundheitsversorgungsregistern, in Schweden ist es zum Beispiel so, wird in Deutschland der betroffene Patient dazu verpflichtet, dem Staat einen umfassenden und dauerhaften Zugriff auf seine sensiblen Gesundheitsdaten zu ermöglichen. Das Recht des Betroffenen auf Einschränkung der Datenverarbeitung nach Artikel 18 DSGVO wird vom Gesetz ausgeschlossen. Das Recht des Betroffenen auf Widerspruch nach Artikel 21 DSGVO wird ebenfalls ausgeschlossen. Bei der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf, das war Ende Juni des vergangenen Jahres, wurde anlässlich der Fragen zum Datenschutz eingeräumt, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz hier nicht anwesend sei. Das hat man wahrscheinlich irgendwie wieder so hingedreht oder was weiß ich was. Mir fällt eigentlich gar nichts mehr dazu ein. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, muss man sie auf sich wirken lassen. Das ist passiert, dieses Gesetz gibt es, und jeder von uns ist davon betroffen. Gut, das ist also die eine massive Kritik an dem, was Spahn macht, was das Parlament abgenickt hat, was unser Staat sich dem Einzelnen gegenüber herausnimmt. Spahn hat danach geprahlt, wir sind damit gut durchs Kabinett gekommen. Es sah so aus, als hätte er gar nicht gedacht, dass das überhaupt klappt. Aber wer weiß. Dieser massive Schaden, den unsere Grundrechte genommen haben, die hier ausgehebelt worden sind durch ein Gesetz, da macht auch kein Mensch mehr irgendwas dran. Das ist am 26. September vom Parlament beschlossen worden. Und ohne dass die gesamte Tragweite irgendwie in die öffentliche Diskussion gelangt ist. So, und das ist unermesslich, unbeschreiblich, unglaublich, was hier passiert ist. Okay, kommen wir mal zurück. Das, was hier passiert jetzt mit dieser Corona-Krise, diese Corona-Leugner und diesen ganzen Verschwörungstheorien und eine neue Weltordnung schaffen und was weiß ich nicht alles. Wenn ich mir diesen ganzen Müll anhöre, diesen ganzen Dreck anhöre, ich habe mich entschlossen, ich werde mit keinen, der so etwas verbreitet, überhaupt eine Diskussion anfangen. Kann man nicht. Die sprechen eine andere Sprache, die leben in einer anderen Realität. Ich will damit sagen, jeder, der einen Hund hat, weiß, sein Hund ist schlau. Der versteht viele, viele Sachen, von denen wir normalerweise gar nicht wissen, dass er sie versteht. Der kann uns Dinge holen, der kann Türen öffnen, der kann Schuhe holen, der kann die Zeitung holen, der weiß, wenn wir ins Gassi gehen und so weiter. Der kennt Räume, der kennt Menschen, der erinnert sich an jemanden, der mal eine Wurst geschenkt hat, genauso wie jemand, der mal getreten hat. Es ist ein kluges Lebewesen. Dieses kluge Lebewesen kann nicht mit uns sprechen. Das heißt, wir können ihm auch nichts erklären. Ihm irgendetwas über die Lorentz-Transformation zu erzählen, naja gut, da kann ich mit der Wand reden, die versteht genauso viel. Ich habe keine Möglichkeit, ihm irgendetwas in dieser Art beizubringen oder spontane Quantenfluktuationen oder ähnliches. Geht überhaupt nicht. Noch nicht mal Pythagoras könnte ich ihm erklären. Warum? Ja, seine Welt ist anders. Sie ist ganz, ganz anders. Seine Welt besteht in der Hauptsache aus Gerüchen. Der kann riechen, wenn wir krank sind. Der kann riechen, wo Futter ist. Der kann Menschen suchen. Der kann sogar, wenn er ausgebildet ist, man fährt mit einem Kahn über einen See als Leichenspürhund, tief im Wasser irgendwo eine Leiche erspüren. Natürlich riecht er nicht durch das Wasser, sondern da steigen irgendwelche Gase auf. Aber all das geht. Er kann sogar Menschen verfolgen, die im Auto wegfahren, weil auch die Spuren hinterlassen. All das geht. Es ist eben eine andere Welt. Er sieht seine Welt mit der Nase. Ganz anders als wir. Mit dem irgendetwas zu diskutieren aus unserer Realität, die wir vereinbart haben, unserer scheinbaren Wirklichkeit, geht nicht. Und diese Menschen, die sich jetzt aufhetzen lassen, in der Hauptsache von Rechtsradikalen, die sich diese Themen, die sind irgendwo unzufrieden, dem fehlt irgendwie etwas, die wollen etwas und wissen nicht genau was. Und jetzt finden sie plötzlich einen Feind und finden irgendwelche Führer, die ihnen sagen, woran es liegt. Die springen auf diesen Zug auf, aber die haben ja auch eine eigene Realität. Eine eigene Sicht auf die Wirklichkeit. Mit denen kann man nicht reden, mit denen kann man nicht diskutieren. Die würden uns nicht verstehen. So wie wir sie nicht verstehen. Das Einzige, was wir machen können, sachlich, einfach sachlich bleiben. Für uns selbst die Fakten zu sammeln, auszusortieren, was Müll ist, ganz viele Informationen einzuholen, damit wir dann so statistisch einen Durchschnitt finden, der etwa in einer Wahrheit liegt. Eine Wahrheit, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Denn die Wahrheit eines jeden Menschen ist eine andere. Aber wir finden das, was real ist, was wirklich passiert. Und wir sind nicht diejenigen, die sich beeinflussen lassen von irgendwelchen Putin-gesteuerten fünften Kolonnen, denn da kommt es in der Hauptsache her und in Deutschland sich dann als irgendwelche politische oder außerpolitischen Gruppen etablieren und dann mit ihren Meinungen, obwohl sie wahrscheinlich selbst nicht genau wissen, was sie damit anrichten, andere, die, na sagen wir mal, nicht unsere Verstandesinterpretationen zur Verfügung haben, zu beeinflussen, dass sie dann dumpf ihre Parolen da hinausschreien. Jeder, der dieses Virus leugnet, ist einfach nur dämlich. Jeder, der sich nicht schützt, ist ebenfalls dämlich. Jeder, der aber die Schutzmaßnahmen nicht berücksichtigt, ist asozial, weil er damit andere gefährdet. Und das ist ja im Grunde genommen fahrlässige Körperverletzung, wenn jemand sich nicht maskiert, wenn jemand sich neben mich drängt, wenn jemand keinen ausreichenden Mundschutz hat und da rumhustet oder auch nur laut redet oder laut hustet. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wir sind in Deutschland sehr gut weggekommen damit, weil frühzeitig von unseren verschlafenen, zumindest anfänglich verschlafenen Politikern, Maßnahmen getroffen worden sind zur Vereinzelung, dass wir uns also nicht mehr anstecken konnten. Das ist der ganze Grund. Wir haben keinen Impfstoff. Wir müssen auseinanderbleiben, damit die Viren von dem einen nicht auf den anderen in irgendeiner Art übertragen werden können. Und wenn wir das berücksichtigen, bis ein Impfstoff da ist, kommen wir gut durch die Sache. Und wenn wir Menschen haben, die das ignorieren, dann müssen wir die ignorieren. Und der Staat muss, wenn sie sich der fahrlässigen Körperverletzung, zum Beispiel, wenn sie sich ohne Maske im Kaufhaus oder sowas mir annähern, dann muss der Staat eingreifen und diese Menschen letztendlich im Wiederholungs- und Notfalle separieren, dass sie an keinen anderen mehr rankommen, was auch immer das heißt. Kann sich jeder selbst ausdenken. Ja, wollte ich nur eigentlich mal sagen. Also, setzt den Verstand ein, dafür habt ihr das Ding, was da zwischen den Ohren hängt, und macht weiter wie bisher. Die Masse, die überwiegende Mehrheit aller Deutschen findet die Maßnahmen, die von der Regierung verordnet sind, richtig. Auch wenn der Spahn daran mitgewirkt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Die meisten finden viele Lockerungsmaßnahmen für verfrüht. Ihr müsst ja die Lockerung nicht mitmachen, verdammt normal. Wenn ihr der Meinung seid, ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich einkaufen gehe, dann geht weniger einkaufen. Konzentriert den Einkauf auf wenige Tage und eine kurze Zeit mit hohem Schutz, mit Maske, möglichst mit einer FFP2 oder 3 Maske, dann schützt ihr nicht nur die anderen, sondern euch auch selbst. Und dann wieder raus und alles desinfizieren, trotz Maske, trotz Handschuhe und so weiter. Und lasst euch nicht von irgendwelchen merkwürdigen Ärzten einreden, Handschuhe würden nichts nützen. Es ist ja vollkommen Schwachsinn, aber es gibt eben solche und es gibt solche. Also seid verdammt nochmal vorsichtig, nicht nur für euch, auch für eure Familie zu Hause, auch für eure, die eventuell durch euch den Virus sonst bekommen würden. desinfizieren, Desinfektionsmittel ins Auto, immer sofort gründlich desinfizieren. Irgendwann haben wir den Impfstoff und werden dieses Virus, was ewig bleiben wird, im Griff halten. Haben wir mit AIDS auch so weit geschafft. Das ist ja auch so eine Scheißkrankheit. Und mit vielen Grippeviren, die halten wir auch in Grenzen, obwohl sie nicht so aggressiv sind. Aber es ist nun mal so. So, das war diese Geschichte. Werden sich viele aufregen, ist mir aber scheißegal. Regt euch auf. Und wenn ihr mir Frechheiten schreibt, überlegt euch das bitte vorher sehr gut. Denn wenn ich in den ersten zwei Zeilen schon irgendwelchen so einen Scheiß lese oder irgendwas mit AfD oder Pegida oder mit Russland oder mit Lügen oder mit was weiß ich was, ich lese es nicht weiter. Ihr habt euch die Mühe umsonst gemacht. Es wird gelöscht und weg. Ich will gar nicht wissen, was für ein Cyber da kommt. Also, sachliche Informationen jederzeit gerne, sachliche Diskussion jederzeit gerne, aber keine Verschwörungstheorien oder dummes Nachplappern von irgendwelchen Menschen, die jetzt der Meinung sind, sie müssten morgen Luft wittern. Mit dem Scheiß müssen wir nämlich neben der Corona-Krise als denkende Menschen auch noch fertig werden. Ich wollte noch was sagen. Ich hatte am Anfang gesagt, wir müssen reden. Also ich bedanke mich erstmal bei allen Spendern, die nach meinem Aufruf dann doch mal nicht nur ins Portemonnaie geguckt haben, sondern auch ein paar Sachen gespendet haben. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Nicht nur, dass ich jetzt die Sicherheit habe, dass es jetzt für Mai und Juni weitergehen kann, dass das Geld dafür da ist, sondern ich habe mich auch darüber gefreut, weil das ja irgendeine Art Anerkennung ist. Anerkennung für die Arbeit und das, was ich geleistet habe. Auf der anderen Seite, die Werbeeinnahmen sind drastisch zusammengebrochen. Und auch die Abrufzahlen. Und ich frage mich, warum. Ich habe mir das mal rausgesucht und mal so versucht zu verstehen, was passiert. Also früher war es immer so, wir haben eine Sendung gemacht und die hat dann mehr oder weniger Abrufe gehabt. Wenn man 106.000 Abonnenten hat und eine Sendung hat 25.000 Abrufe, frage ich mich sowieso. Aber die meisten sammeln ja einfach nur Abos, so wie früher. Weil auf den Messen hast du Aufkleber, so ungefähr. Und ja. Und dann kamen anschließend die Filetstücke. Filetstücke sind eigentlich daraus entstanden, weil wir damals schon gesagt haben, es gibt natürlich Menschen, die wollen nicht eine ganze Fernsehsendung. Und da komme ich ja her, aus vom WDR, sehen und ansehen, sondern die wollen irgendwie speziell nur ein Thema oder das Thema, was sie interessiert haben. Das war also so ein Angebot, so nach dem Motto, hier ist die Sendung für alle die, die letzten 30 Jahre WDR Computer Club und dann Computer Club 2 und jetzt CC2 TV geguckt haben. Es geht so weiter, kontinuierlich. Aber wenn ich mir dann ansehe, wie lange die einzelnen Formate geguckt werden, dass Filetstücke, also einzelne Teile der Sendung, teilweise länger angesehen werden als die gesamte Sendung und das durchweg. Und wenn man das in Prozent umrechnet, da sind wir bei den Filetstücken bei etwa 80% der Länge, die geguckt wird, und bei der Gesamtsendung vielleicht bei 30%. Da muss ich sagen, die Gesamtsendung hat und macht keinen Sinn mehr. Ich komme aus dem Bereich Fernsehen. Ich habe jahrzehntelang, mussten wir auf die Minute arbeiten, weil eine Sendung eben 30 oder 45 oder 60 Minuten lang war. Und nicht 61 und nicht 31. Ich habe dann, nachdem die Geschichte bei NRW TV zu Ende war und wir uns nicht mehr an solches Raster halten mussten, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das ein bisschen freier und haben der Sache einen freien Lauf gegeben. Also der erste Schritt weg vom öffentlich-rechtlichen Verhalten. Und ja, das ging ja auch ganz gut, lief ja auch. Aber jetzt die neuen Erkenntnisse zeigen mir, nee. Und es ist ja auch den Menschen nicht beizubringen, was mit den Filetstücken gemeint ist. Jedes Mal, habe ich das nicht mal schon mal gesehen? Ach, das ist ja ein Déjà-vu und warum macht ihr das denn? Und das ist ja ein Re-Upload und was weiß ich nicht alles. Gut, es interessiert mich nicht, wenn jemand nicht in der Lage ist, die Überschrift zu lesen, dass das ein Filetstück aus der Sendung Nummer so und so ist, dann weiß ich ja, was Sache ist. Aber ich habe mir überlegt, macht es überhaupt noch Sinn? Und ich bin zum Schluss gekommen, es macht keinen Sinn. Und wir haben intern, Thomas und ich und auch meine Frau, sehr lange darüber diskutiert und haben analysiert und haben Abrufzahlen analysiert und verglichen. So, und wir sind zum Schluss gekommen, wir machen künftig keine Gesamtsendung mehr. Möglicherweise kann man das als Versuch hinstellen, aber wir werden sehen, wie das ist. Sondern wir machen nur noch Filetstücke, die dann nicht mehr Filetstücke heißen, damit sich keiner mehr aufregen braucht, sondern wir machen, wir könnten sagen, monothematische Sendungen, die 10 bis 20 Minuten lang sind. Also da, wo die Erschöpfung noch nicht so groß ist, da, wo wir die Chance haben, dass die Leute das auch bis zu Ende ansehen. Und die werden aber dann alle 2 Wochen online gestellt. Also alle 2 Wochen eine neue Ausgabe von CC2 TV, das heißt dann eben immer noch so, mit einem Thema, welches gründlich, ausführlich behandelt wird und aber regelmäßig alle 2 Wochen kommt. Im Moment ist ja so, wir haben am ersten Montag im Monat haben wir eine Sendung und mit 3 Themen und dann kommen in den darauffolgenden 3 Wochen jeweils das Filetstück, diese ungeliebten Sachen, die teilweise auch so gut wie keine Aufrufe mehr haben. Jetzt in der Corona-Zeit war alles mal anders. Gut, und dann werden wir sehen, was passiert. Das wird den Sehgewohnheiten, die sich sicherlich geändert haben, deutlich entgegenkommen. Und ich hoffe, dass alle 2 Wochen etwas Neues, im Moment haben wir ja in Wirklichkeit nur alle jeden Monat einmal etwas Neues, aber dass alle 2 Wochen etwas Neues doch die Sache insgesamt noch etwas interessanter macht. Das war das, was ich zu sagen hätte. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich das hier am Ende des Audiocasts sage, hat den Grund, weil ich das auch dann bei den Videos so machen will. Ich will einfach nur ganz kurze Begrüßung und dann Thema und hintendran das sagen, was zu sagen ist. Wer das also nicht sehen will, der kann da abschalten, der kann da rausgehen. Denn ich habe gesehen, wenn ich da irgendwas berichten wollte, musste und längeren Vorspruch habe, viele schalten da schon ab. Also kommt erst das Leckerchen, das, was wir haben wollen, und hinten dran kann man dann die Soße ablecken für diejenigen, die nicht genug bekommen. Ich denke, dass vom Konzept her es ist vielleicht interessant. Wir wollen auch, das ist aber jetzt noch keine feste Zusage, aber wenn sich irgendwo spontan ein Thema ergibt, wollen wir auch von diesem 2-Wochen-Rhythmus nicht abweichen, aber zusätzlich zu diesem 2-Wochen-Rhythmus nochmal ein Video reinschieben. Da gibt es schon Ideen dazu, dass man irgendwie die ein oder andere kleine Sache dann machen kann. Auch was spontan irgendwie auftritt, dass man da einfach mal schnell und schmutzig irgendetwas da reinschiebt. Also den Sehgewohnheiten und der sich verändernden Zeit angepasst, etwas spontaner, nicht mehr nach öffentlich-rechtlichen Denkvorgängen etwas machen, sondern viel eher dem YouTube-Verhalten angepasst. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem, wir haben einen Audiocast. Der war immer am 3. Montag im Monat und ich muss ganz ehrlich sagen, einmal eine Stunde ist schon ziemlich aufwendig. Es war mir manchmal schon ein bisschen zu viel. Viele Hörer wollen auch nicht so lange zugelabert werden. Die hören das dann auf 2 oder 3 Mal, kann ich verstehen. Und einen Monat, da passiert so viel, weiß nicht, ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen aus der Zeit gefallen. Auch das will ich jetzt verändern. Wir werden also künftig alle 2 Wochen ein Video haben und in den Wochen dazwischen ein Audio. Der wird dann kürzer sein. Der heute ist schon wieder viel zu lang, aber wir müssen ja reden. Sie müssen das verstehen, was wir wollen, was wir machen. So, und alles 2 Wochen dann eine halbe Stunde etwa Audio. Okay, das war's. Jetzt wollen wir sehen, wie das kommt, wie das passiert. Wir haben diese Woche schon die ersten Aufnahmen, Videos für das neue Konzept. Und dann gucken wir mal, welche Reaktionen kommen. Vor allen Dingen will ich mir ansehen, wie lange die kürzeren CC2TV-Sendungen dann angesehen werden. Wenn die länger angesehen werden, wenn die auf mehr Interesse stoßen, dann ist es der richtige Weg. Wenn das kein Schwein will, ist es der falsche Weg. Dann müssen wir neu reden. Gut, das war's, was ich sagen wollte. Ich habe einfach nur den Wunsch, lasst euch nicht verunsichern. Denkt selbst, holt euch eure Informationen von vielen Quellen aus dem Internet, baut euch eure eigene mögliche maßgeschneiderte Wahrheit auf, die nicht nur von einer Meinung von irgendeinem politischen Agitator abhängig ist, und handelt danach, so wie ihr euch fühlt und empfindet. Wenn jemand meint, er muss sich mehr schützen, soll er es machen. Und wenn jemand meint, will sich weniger schützen, soll er an seine Verantwortung gegenüber seiner Familie und seinen Mitmenschen denken. Die Zeit geht vorbei. Unser Leben wird zwar nie so werden wie vorher, es wird sich vieles ändern und auch verändert bleiben. Wir müssen uns auf solche künftige Pandemien vorbereiten und die könnten schlimmer werden, viel schlimmer. Die Natur könnte sich da irgendwelche aus dem Molekülbaukasten irgendwelche Viren zusammenbasteln, die noch viel aggressiver sind. Und wir müssen das als Lehre nehmen, was wir jetzt hier haben. Wir müssen unser Verhalten ändern. Und wenn wir das machen, dann kommen wir da gut raus. Am schlimmsten ist es eigentlich für die, die zu Hause sind, in Heimarbeit und wo die Kinder noch zu Hause sind, wo alles irgendwie zusammenkommt. Die dann noch weniger Geld haben. Für die ist es eigentlich am schlimmsten. Und da müssten wir sehen, dass wir da andere Strukturen schaffen, andere Kinderbetreuung, andere Schulen schaffen. Alles, was versäumt worden ist, dass wir auch besseren, viel besseren Fernunterricht machen könnten. Aber dazu fehlt es in Deutschland an der Digitalisierung, da fehlt es an den entsprechenden Geräten, da fehlt es an der Unterstützung. Warum kriegen Familien nicht auch viele Dinge, die uns jetzt auffallen, müssen wir politisch umsetzen, dass wir uns künftig bei einer solchen Pandemie, die ganz sicher kommen wird, besser geht, dass wir schneller darauf reagieren, dass wir sie schneller überwinden können und dass wir nicht so viele Probleme auf Einzelne abladen, die das ausbaden müssen. Aber das ist die Aufgabe für uns alle. Hört nicht auf irgendwelche Spinner, auf irgendwelche, was weiß ich was. Bleibt gesund, vor allen Dingen nicht nur körperlich, auch geistig. Und in 2 Wochen hört ihr mich schon wieder. Dann aber nicht mehr so lange. Denn dann muss ich ja nicht mehr reden. Doch, ja, aber nur noch Informationen und nicht mehr das, was ich jetzt zuletzt erzählt habe. Schaut ab und zu mal im Shop. Über jede Spende freue ich mich natürlich nach wie vor. Auch wenn es im Moment nicht so ganz sehr dringend ist, wie es mal war. Und tragt einfach mal das neue Konzept mit. Guckt mal, wie das ist. Oder schreibt mal, wie es euch gefällt. Ob es euch gefällt oder nicht gefällt. Oder ich möchte es ganz gern wissen, damit ich weiß, ob es der richtige Weg ist, kürzere, prägnantere, knackigere Beiträge zu machen in Video und Audio, dafür aber die Schlagzahl und die Erscheinungszahl zu verdoppeln. Das war's für heute. Ich wünsche allen viel Gesundheit, tue den Daumen nach oben und sage immer, ein Bit übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.